Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 17, Folge 2. Vernebelt und high, wie bei Snoop Dogg zu Hause, nur woanders. Ich bin immer noch Oscar und Wirtha gegenüber sitzt mit Tim. Hi.
Salut.
Salut, Tim. Heute geht's um, ja, worum?
Wolken.
Oh, du hast das Rätsel gelüftet. Ja, es geht um Wolken.
Oder dadurch, dass ich die Titel wirklich ja vorher nicht kenne, das muss ich immer erstmal verdauen, so die ersten 20 Sekunden im Podcast.
Ja.
Bei Snoop Dogg zu Hause, Junge.
So, wir hatten letzte Folge allerdings noch eine Frage am Ende gestellt. Und wer sich jetzt nicht dran erinnert, der muss sie sich anhören, weil wir werden die Frage nicht nochmal stellen. Die Antwort ist allerdings Benjamin Franklin. Und mehr sagen wir auch nicht.
Alter, es war, das ist ein richtig nicer Trick.
Ja, es war Benjamin Franklin. Und ja, wer sich jetzt fragt, hä? Genau das, dann hört die letzte Folge. Und jetzt können wir auf jeden Fall, ja, guten Gewissens Tim lauschen, wie er uns erzählt, was Wolken sind, wie die funktionieren und am besten auch noch in perfekter Ausführung alles, was man aus meteorologischer Sicht dazu wissen sollte.
Soll ich dir noch einen Wolkenwitz vorher erzählen?
Oh Gott.
Nee, tu's. Nee, hab ich jetzt keinen Bock mehr.
Nö. Doch.
Warum sind Wolken so faul?
Zu
Weil
viel.
Sie immer rumhängen und abhängen, ohne sich zu bewegen. Warum sind Wolken so schlecht im Tennis? Weil sie immer Angst haben, dass sie gelobt werden könnten, aufschlagend zu sein. Okay. Let's fetz.
Den einen, den du vor der Folge noch erzählt hast, den fand ich noch witzig. Den ersten.
Den ersten Witz? Warum gehen Wolken nicht zur Schule?
Mhm.
Weil sie bereits über den Horizont hinaus aufgestiegen sind und sich für höhere Lüfte interessieren.
Ah, nee, das war es nicht. Egal. Erzähl einfach.
Meinst du den mit den Regentropfen?
Nein, die Leute hören bald auf zuzuhören.
Okay. Also alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, es geht jetzt los. Wolken sind sehr interessant. Ich flexe sehr gerne mit Wolkennamen in meiner Freizeit. Du wirst es mir nicht glauben, aber es redet gerade tatsächlich mein Headset mit mir. Und Wolken, erstmal zur Definition. Ich werde verschiedene Sachen erklären in der Folge, aber ich fange erstmal an mit der Definition. Wolken, oder kannst du dir vielleicht eine Definition vorstellen, mein lieber Oscar?
Eine Formation aus nicht sediertem Wasser.
Sediertes Wasser, wer kennt's nicht?
Nein, wie heißt es denn?
Aus kondensiertem Wasser?
Nee, auch nicht. Kondensiert ist ja, wenn es schon unten ist. Ach, wie heißt es denn? Verdampftem Wasser halt. Mhm. Wasserdampf.
Mhm. Ja, ja, nicht schlecht.
Eine Sammlung Wolken an Wasserdampf, die ein meteorologisches Phänomen darstellen.
Okay, das ist erstmal gut. Also, offizielle Definition ist, Wolken sind sichtbare Ansammlungen von Wassertröpfchen oder Eiskristallen in der Atmosphäre, die durch die Kondensation entstehen.
Also.
Ja, ziemlich genau das, was du gesagt hast.
Ich bin gut. Die sind echt schwer, ne?
Die Wolkennamen?
Nee, auch, aber Wolken, ja.
Ja, durchaus. Jetzt ist natürlich Wolke nicht gleich Wolke. Also man kann Wolken in verschiedene Kategorien unterteilen. Und ich werde nicht alle erklären, aber die interessantesten, die man sich vielleicht auch merken kann. Wolken unterscheidet man in erster Linie mal nach der Form und nach der Höhe. Und mit Höhe meine ich auf der einen Seite mal, in welcher Höhe sie sich befinden und wie hoch die Wolke ist. Und damit meine ich zum Beispiel, also wie hoch ein Haus zum Beispiel ist. Ein Haus ist so, hat man verstanden. Die Hauptgruppen sind Cumulus, Stratus und Cirrus. Alles mit C, außer Stratus natürlich. Und die haben diverse Unterarten. Teilweise interessant, teilweise nicht so interessant. Und die unterscheiden sich eben einmal zum Beispiel in den Formen, die man kennt so sehr faserige, federartige Wolken, also die sind so ganz shiny, ne? Das sind die Cirruswolken und die sind immer in sehr großen Höhen. Das sind so ganz faserige Wolken, die man so fast durchschauen kann. Dann gibt es so die richtig geilen Bilderbuchwolken, so richtige flauschige Sandmannwolken mit so ganz klarer Form. Und die hat man das Gefühl, wenn man die Hand ausstreckt, dann kann man reinfassen. Das sind die Cumuluswolken. Und dann gibt es so Wolken wie heute. Absolute Frechheit, verdecken die ganze Sonne, verdecken den ganzen Himmel, alles abgedeckt, meistens grau und das sind die sogenannten Stratuswolken. Und in den Höhen unterscheidet man jetzt nicht auf den Meter genau, sondern man sagt so grob, sage ich mal, drei Hauptkategorien: niedrig, mittel und hoch. Niedrig ist so bis 2000 Meter, mittel sind so 2 bis 6000 Meter und alles über 6000 Meter ist hoch. Es gibt aber auch, also 6 Kilometer ist das quasi, es gibt aber auch sehr, sehr hohe Wolken, die bis zu 80 Kilometer in der Atmosphäre sind. Das ist schon eine ganz andere
Das ist
Geschichte.
aber ein ziemlicher Sprung.
Ja, das geht halt dann rauf, so. Aber die unterscheiden nicht mehr zwischen hoch und seehoch, sie sagen einfach hoch, so, ist halt egal.
Okay.
Und du hast schon eigentlich perfekt gesagt, Wolken entstehen primär durch die Kondensation von Wasserdampf um ganz kleine Partikel in der Atmosphäre. Das ist das Interessante. Also nicht der Wasserdampf geht, also nicht der Wasserdampf wird zu einer Wolke zusammen, sondern der Wasserdampf, der setzt sich an kleine Partikel, die in der Atmosphäre sind, zum Beispiel Staub, Rauch, Salz, sowas, kleine Mikrostaubteilchen. Und dann heften die sich dran. Und dadurch kann eben sich dann eine Wolke bilden. Es
Also
kann sich aber, ja.
sind sie doch kondensiert.
Ja, sie sind kondensiert.
Aha, gut.
Entstehen durch Kondensation. Aber du hast recht, dass natürlich das, sag ich mal, das Wasser muss erstmal verdampfen, damit es ja überhaupt dann oben wieder kondensieren kann. Sonst funktioniert es ja nicht. Und es können aber natürlich auch Wolken entstehen durch das Aufsteigen von sehr warmer und feuchter Luft. Ne? Und dann kühlt sie oben ab und dadurch, dass es oben abkühlt, hast du quasi dann kondensiertes Wasser und das Wasser heftet sich dann an diese kleinen Partikel und schon hast du eine Wolke. Wunderschön.
Mensch.
Und die Wolken sind eines der wirklich, sage ich mal, wichtigsten Indikatoren für einmal natürlich das aktuelle Wetter, aber auch zur Vorhersage von Veränderungen, weil bestimmte Wolkenformationen und Wolkenarten können auf bestimmte, sage ich mal, vorherstehende Wetterphänomene wie Regen oder Stürme oder Wind oder Hagel zum Beispiel hinweisen. So, das heißt, man schaut sich die Wolken immer sehr genau an. Und dafür gibt es auch eine ganz tolle Wissenschaft und die heißt die Wolkenphysik. Und die Wolkenphysik beschäftigt sich mit den physikalischen Prozessen, sage ich mal, innerhalb von Wolken. Dazu gehört die Bildung von den Wassertröpfchen, von Eiskristallen, Niederschlag, wann kommt es zu Hagel, wann kommt es zu Schnee, wann kommt es zu Regen. Das klingt jetzt für uns alles sehr obvious, aber das ist natürlich auf Molekularebene nicht ganz so einfach. Und dieses Verständnis ist eben sehr, sehr, sehr wichtig für dem, was wir auch letzte Folge besprochen haben, eben diese Modellierung von Wetterphänomenen und Klimamustern. Und mit Modellierung ist gemeint, quasi zu überlegen, naja, okay, hier sind bestimmte Wolkenstrukturen, die sich so und so verändern und dadurch entsteht dieses Muster und dieses Muster sorgt normalerweise für dieses Wetterphänomen und dadurch kann man so ein bisschen sehen, wie verändert sich das und was passiert vielleicht in der Zukunft.
Ich habe
Die ganzen Be
tatsächlich,
ja?
kannst du erklären, wie es ungefähr auszusehen hat, wenn Regen entsteht? Also ist es quasi, entsteht der Regen in der Wolke oder ist es so, also wie ich es mir jetzt vorstellen würde, ist es ja im Endeffekt, dass sich die ganzen kleinen Wasserblobs zusammentun und dann irgendwann so schwer werden, dass sie halt runterfallen. So, und
Richtig.
meiner Vorstellung würde es dann quasi überall gleichzeitig beginnen, aber tendenziell, sagen wir mal, irgendwie so die oberen 20 Zentimeter von der Wolke sind dann wahrscheinlich eher kein Regen, wo es dann losgeht und dann oben ist so ein bisschen was an Regen, wo es halt so rausregnet, unten dann so ein bisschen mehr und dann ganz unten hast du ja den gesamten Regen dann beisammen. Aber auf jeder Ebene der Wolke entsteht quasi so ein bisschen Regen. Ist es so richtig? Weil wenn man es irgendwie vor allem so Illustrationen oder so davon sieht, dann ist es ja meistens, dass der Regen unten aus der Wolke rauskommt. Aber das kann ich mir bei bestem Willen ja eigentlich nicht wirklich vorstellen.
Ja, also Es ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt in der Wolke eigentlich kein Oben und kein Unten, sondern es ist quasi, also der erste Schritt ist, was du schon gesagt hast, eben es kommt zur Verdunstung, das Wasser steigt von der Erdoberfläche auf und steigt eben in die Atmosphäre. So. Diese Feuchtigkeit, die bildet dann Wasserdampf oder ist Wasserdampf und die Luft kann einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt erreichen. Und wenn dieser maximale Feuchtigkeitsgehalt eben erreicht ist und das gesättigt ist, dann kann sie keinen zusätzlichen Wasserdampf mehr halten und die überschüssige Feuchtigkeit, die kondensiert dann zu diesen winzigen Wassertröpfchen oder Eiskristallen und das sind dann erstmal die Wolken. Das heißt, wir sehen überhaupt erst Wolken, wenn wir so viel Wasserdampf haben, so viel Feuchtigkeit, dass die Luft zu 100% gesättigt ist. Dann gibt es eben diese Wolkenbildung in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Typen. Und dann kommt es zur Niederschlagsbildung,
Warte,
nämlich,
ganz kurz, also
ja.
diese hundertprozentige Sättigung, diese prozentuale Sättigung ist dann wirklich 100% von dem, was die Luft
Nee.
halten kann, oder wie?
Ja, genau. Ja, also 100% von dem, was die Luft aufnehmen kann.
Und
Wenn
ab 100% fängt Nebel an.
ab 100% fängt Wolke an.
Okay, und Nebel ist nicht dasselbe wie eine Wolke?
Nein, Nebel ist nicht dasselbe wie eine
Ach,
Wolke.
krass.
Also Nebel, also fangen wir an mit Wolken sind, sage ich mal, unterscheiden sich vor allem dadurch, dass sie eben in einer hohen Höhe sind oder erstmal in der höheren Höhe als Nebel. Und Nebel befindet sich immer stark in der Nähe von der Erdoberfläche, wenn zum Beispiel die Luft in Bodennähe abkühlt und den Taupunkt erreicht, wodurch sich dann die Feuchtigkeit eben in Form von so kleinen Wassertröpfchen niederschlägt, so ganz nah am Boden. Wolken kann man aus der Ferne sehr gut sehen, also es sind meistens solche Faktoren, kann man aus der Ferne sehr, sehr gut sehen und kann man auch am Himmel über weite Strecken hinweg sehen. Nebel sieht man nicht so weit, beeinträchtigt die Sicht, kannst du aber nicht so aus der Weite sehen.
Ja, aber wenn du jetzt beispielsweise im Tal Nebel hast und dann auf dem Berg hochsteigst, dann sieht es ja von oben aus, als ob du einfach Wolken im Tal hast.
Ja, das sind dann vielleicht auch Wolken. Aber es ist kein Nebel mehr. So also Nebel ist so lange, wie es keine Formation gibt, quasi. Also einmal Höhe, Sichtbarkeit, Formation. Sobald es eine Formation gibt, ist es eine Wolke. Und wenn es keine Formation gibt, dann ist es ein Nebel.
Aber
Und
ja.
ja. Und Nebel hat eine sehr viel höhere Dichte als Wolken. Obwohl Wolken da auch sehr stark variieren können, aber grundsätzlich unterscheidet man eben diese Faktoren und natürlich die Bewegung. Also Nebel bewegt sich nicht. Der
Ja.
bleibt in der Regel an Ort und Stelle, bewegt sich natürlich ganz langsam, aber Wolken, wenn die mal auf dem Gas stehen, dann geht es auch voran.
Und aus physikalischer Sicht ist es aber dasselbe. Also es ist einfach
Ja,
übergesättigte Luft.
genau, es ist genau dasselbe.
Okay.
Man unterscheidet es nur eben in diesen Formen von Ausprägungen und Formationen und so weiter.
Also es ist doch ab 100% fängt Nebel an oder halt Wolke. Also
Ja,
halt das, was.
das ist insofern korrekt, ja.
Okay, gut. Ja, darum ging es mir. Also, okay, also weil ich konnte irgendwie nie so richtig was damit anfangen, was jetzt mit diesem Prozent gemeint ist. Also, was heißt es, wenn es irgendwie 50% Luftfeuchtigkeit hat? Weil, hä? Aber
Ja, das heißt,
jetzt.
dass 50% der Luft mit Wasser gesättigt ist, mit Wasserdampf gesättigt ist. Und wenn du dann 100% hast, dann ist quasi so viel, dass diese Wassertröpfchen quasi nicht mehr einfach so in der Luft einfach sein können, ohne dass wir es merken oder ohne dass wir es sehen, sondern dann werden sie sichtbar und packen sich aneinander und dann so kleine Partikel und dann entsteht eben durch diese hohe Dichte so eine Fläche, die so krass verdichtet ist, dass wir es eben sehen können.
Das heißt,
Das
wenn
sind die
man
Wolken.
120% Luftfeuchtigkeit hat, hat man quasi Nebel.
Also du kannst nicht mehr als 100%.
Okay, also man würde dann nicht sagen, es ist 120%, sondern es ist einfach
Nee.
100% und man hat dann Nebel.
Ja,
Okay.
genau.
Gibt es denn noch eine Skalierung für die Dichte von Wolken bzw. Nebel, also die Menge quasi von Flüssigkeit in einem bestimmten, keine Ahnung, Kubikmeter?
Glaube ich, gibt's, weiß ich aber nicht.
Okay.
Kannst du mir noch ganz kurz den Niederschlag erklären, den du gefragt hattest?
Gerne.
Wenn es dann nämlich zum Niederschlag kommt, das ist dann auch sehr interessant, dass quasi ja die Luft in den Wolken, sage ich mal, immer weiter abkühlt. Also die kondensiert ja und kühlt immer weiter ab. Der Wasserdampf wird wieder zu Wasser. Und dadurch werden die Wassertröpfchen oder auch die Eiskristalle immer größer. Werden sie größer, sind sie werden sie schwerer. Und in dem Moment, in dem die Wassertröpfchen oder die Eiskristalle groß genug sind, um die Schwerkraft zu überwinden, also quasi diesen so schwer sind, dass die Schwerkraft sie anzieht und sie nicht einfach aufsteigen können, gibt es Regen. Und die Intensität und auch die Dauer vom Regen hängt dann eben von ganz verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel wie groß sind die Tropfen, wie groß ist die Wolke, wie sind die Temperaturen, wie dicht ist die Wolke, wie hoch ist die Wolke und so weiter. Deswegen auch das, was du gesagt hast, ist so, es fängt nicht von oben an zu regnen oder von unten an zu regnen, sondern es ist eigentlich random. Dort, wo die Regentröpfchen oder die Wassertröpfchen am größten sind, dort fallen sie zuerst runter. Und natürlich ist es so, wenn die Wolke sehr, sehr groß ist, dann kann es natürlich sein, dass die Temperaturunterschiede oder die Druckunterschiede oder die Dichte so einen Unterschied hat, dass vielleicht oben oder unten oder in der Mitte die schneller größer werden, weil die Temperatur höher ist, geringer ist und sie abkühlen. Woanders ist die Temperatur vielleicht ein bisschen höher, da dauert es ein bisschen länger und so kommt es dann eben zu verschiedenen Niederschlägen, Niederschlagintensitäten. Soweit, so gut. Genau. Wie Wolken entstehen, haben wir jetzt schon geklärt. Wettervorhersage haben wir auch geklärt. Wolkenforschung haben wir auch geklärt. Und jetzt können wir uns mal anschauen, so ganz verschiedene Wolkenarten. Da habe ich mir jetzt mal so ein paar rausgesucht, die ich sehr interessant finde, die auch die meisten kennen. Die werde ich jetzt nicht sehr detailliert erklären, aber so mal kurz. Diese Cirruswolken, die habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, das sind diese ganz hohen Wolken, die so faserig und federartig sind, befinden sich in großen Höhen, also weit über 6000 Meter und bestehen hauptsächlich eben aufgrund der Temperatur oben aus Eiskristallen und sind eben ganz dünn und schleierartig und dicht und faserig und ziehen sich da so durch die Weltgeschichte, sind also eher, sage ich mal, so halber durchsichtig, dadurch kann man die ganz gut erkennen. Ganz im Gegensatz zu den, und wichtig, sie bewegen sich horizontal, also die entwickeln sich horizontal. So, das sind meistens so lange Schlangen, die gehen nicht so in die Höhe. Auf der anderen Seite kennt man sicherlich so die klassischen Sommerwolken, die großen Cumuluswolken, ganz weiß, flauschig, sehen aus wie so Wattebäusche, sind häufig in so niedrigen bis mittleren Höhen, haben sehr, sehr definierte Konturen hoch und können sich, kann man sich jetzt wieder überlegen, viel Wasser, hohe Dichte, deswegen ist das Ding auch so weiß. Und die können sich vertikal entwickeln, das heißt, die können sich nach oben hin aufstauen und führen dann meistens auch zu Schauern oder Gewittern, weil eben du so viel Wasser auf einem Fleck hast und dann wird das alles immer schwerer und dichter und zusammengedrängt und wenn es dann auch noch warm ist, dann ist natürlich das Ganze kühlt sich noch schneller ab und wenn sich das nach oben quasi entwickelt, dann kann es halt wirklich zu sogenannten Wolkenbrüchen kommen. Und dann schäbert halt einfach alles auf einem Fleck auf einmal raus und dann ist aber auch wieder Schicht. Dann gibt es noch die schönen Stratuswolken, die habe ich vorhin schon erklärt. Die sind so unterhalb von 2000 Meter, deswegen bedecken die auch immer so richtig schön den Himmel. Kennt man, wenn man Skifahren geht und man ist über den Wolken, dann sind das meistens so eine richtig dicke Wolkendecke, die relativ weit unten sehr, sehr dicht alles abdeckt. Das sind die sogenannten Stratuswolken. Die sind sehr eklig, die können, sind meistens so grau, dunkelgrau, blau, Stich haben die und sind so in so einer Nieselregen-Sprühregen-Geschichte, äußern die sich, das ist ganz, ganz widerwärtig, also das, sowas lieben wir nicht. Dann gibt es, die finde ich sehr interessant, die sogenannten Cumulonimbus-Wolken, das sind sehr, sehr hochentwickelte, gewaltige, also wirklich insane gewaltige Wolken, die können in großen Höhen, sag ich mal, plus 10.000 Meter können die reichen und die können vor allem 10.000 Meter Höhe haben, also Ui. Kilometer.
Ui.
Und sind eben mit sehr, sehr starken Gewittern, Hagel, sehr starkem Regen, Blitz, Tornados zum Beispiel auch verbunden und haben so eine ganz charakteristische turmartige Form, wir gehen so richtig so einmal rauf.
Kommen aber dann nur dort vor, oder wie?
Ja, also kommen nur in den hohen Höhen vor, meinst du?
Nee, ich meine, kommen jetzt nur in Kombination mit solchen anderen Phänomenen vor. Oder sind die auch mal quasi so im Alltag? Also, was heißt Alltag? Könnte man jetzt auch sagen, ja. Okay, wir haben da oben eine Cumulus und dann sieht man aus der Seite, ach nee, warte, ist doch 10.000 Meter hoch.
Ja, kann auch sein.
Okay.
Also, die entstehen halt, also Ja, kann auch sein. Die wird dann vielleicht nicht 10.000 Meter hoch sein, aber das gibt es schon. Aber solche riesigen Ausmaße erreicht die halt vor allem zum Beispiel über Ozean, wo halt die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, das Wasser warm ist, Temperatur hoch ist. Man kennt ja die klassischen Tornado- und Hurricane-Gebiete und starke Unwettergebiete da, so in der ganzen Ecke, Ostküste, Kuba und so weiter. Das ist alles immer relativ heiß. Und dort tauchen die eben ganz gerne auf. Und dann knallt es halt richtig, wenn so ein Ding knallt, knallt. Weil du brauchst ja auch erstmal die Feuchtigkeit dafür. Ne? Deswegen zum Beispiel auch in Wüsten ist es halt meistens wolkenlos. Deswegen bleibt es auch eine Wüste. bis auf natürlich gewisse Zeiträume und Wetterphänomene, wo es dann auch mal schüttet. Das ist ein anderes Thema. Aber eine Wolke kann nur da entstehen, wo es Feuchtigkeit gibt. Und wenn die Wolke einmal da ist, dann braucht sie den Wind, der sie von A nach B transportiert. Gibt es das nicht und gibt es keinen Wind, der die Wolke irgendwo hin transportiert, dann gibt es da auch kein Regen und kein Gewitter und kein nix.
Krass.
Dann habe ich mir ein paar sehr spannende Wolkenphänomene noch zum Abschluss der Folge herausgesucht. Da gibt es dann zum Beispiel, das kennen auch sehr viele, sehr, sehr interessant, die Noctiluzentwolken. Noctiluzent, großes Latinum. Kenne ich, leuchtende Nachtwolken, ja. Noctus ist die Nacht und Luzent kennt ja jeder von, wie heißt es? Ich glaube, oh, jetzt weiß ich es nicht. Das ist ein normales Wort, aber Lucus oder Lucius oder so ist, glaube ich, das Licht. Und das sind eben Nachtwolken, die sind sehr, sehr dünn und die können sogar, die sind schon in der Mesosphäre, also in der Atmosphärenschicht Mesosphäre, bei über 80 Kilometer Höhe über der Erdoberfläche kommen die vor.
Ja, Licht ist, glaube ich,
Oh.
Lux, oder?
Lux, ja,
Lux,
kann auch
Lux.
sein. Nee, den Lux habe ich gestern tatsächlich im Zoo gesehen. Der war sehr aktiv. Ja, ich habe heute Witzetag.
Ja, bist du richtig witzig.
Die sind also sehr hoch, ja, 80 Kilometer, musst du dir mal vorstellen. Und erscheinen meistens ganz kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang. Das sind immer diese Wolken, die auf den Bildern drauf sind, wo man Sonnenaufgänge sieht. Sehr, sehr schön. Und haben so einen silbernen, bläulichen Glanz. Ja, dafür bekannt.
Sehr cool.
Dann gibt es noch Leute, die haben tatsächlich Wolken nach ihnen benannt. Kelvin-Helmholtz-Wolken zum Beispiel. Das sind dann Wolken, wo zwei Luftschichten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Dichte aneinander vorbeistreifen und dadurch entsteht so eine wellenförmige Wolke. Die sieht aus wie Wellen im Ozean tatsächlich. Und treten sehr häufig in so ganz turbulenten Luftströmungen logischerweise auf. Was ich auch nicht wusste, sind zum Beispiel Regenbogen sind auch Wolken. Also gehört zur Kategorie der Wolken, weil es ja im Grunde nur Regentropfen sind, in denen das Licht gebrochen und reflektiert wird. Und da gibt es auch sogenannte polarstratosphärische Wolken. Die sind auch als Permultwolken bekannt. Und das sind tatsächlich bunte Wolken. Weil die treten auch in sehr großen Höhen, also 6000 Meter plus, über der Arktis und der Antarktis auf und entstehen dadurch, dass das Wassereis quasi in der Sonne also aufsteigt, dann kondensiert und diese ganz, ganz kleinen Wasserpartikel, die so hoch sind schon in der Stratosphäre, dass sie von der Sonne direkt beim Auf- oder beim Untergang, also geht nur, wenn die Sonne in bestimmten Winkeln eben beim Auf- und Untergang auf diese Partikel trifft, zu quasi einer Regenbogenwolke werden. Und dann tatsächlich ganz, also das müssen ganz lebendige Farben sein, so kein schwaches Grün oder so, sondern richtig Vollgas.
Krass.
Rot, gelb, braun. Nee, halt so, ja.
Schön.
Also sehr, sehr interessant. Ja.
Sehr. Wahnsinnig interessant.
Sehr, wahnsinnig interessant. Und dadurch kann ich vielleicht zum allerletzten Abschluss noch sagen, wer viel, sage ich mal, draußen unterwegs ist oder auch in den Bergen unterwegs ist, der weiß, das Wetter kann sich schnell ändern. Und da können die Wolken einen sehr großen Aufschluss quasi liefern, wenn man sich das so ein bisschen anhört, was ich jetzt so gerade erzählt habe. Also Wolkentypen, Wolkenhöhe, die Wolkenbewegung, Wolkenfarbe und auch Textur, wie die Wolken sich entwickeln. Dann kann man schon auch sehr kurzfristig immer sehen, allein schon vom Wolkentyp, okay, was ist das für eine Wolke? Ist das eher typisch für Regen? Ist das eher typisch für Schönwetter? Deckt die jetzt nur alles ab? Und gibt es vielleicht einen Nieselregen oder so einen Sprühregen wie bei den Stratuswolken? Oder knallt es vielleicht richtig rein wie bei der Nimbocumuluswolke? Man weiß es nicht, ne? Aber damit kann man sich eben so einen kleinen Cheat-Sheet quasi machen mit Wolken. Ja, was dann wohl für ein Wetter kommt. Und gerade die Wolkenbildung im und um Gebirge ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die auch sehr, sehr interessant ist, mit ganz eigenen Namen und Geschichten, weil es eben dann durch die Berge, je nach Höhe und je nach Form, natürlich auch verschiedene Luftverwirbelungen gibt und Feuchtigkeit, die von A nach B kommt. So, also sehr, sehr interessant. Aber grundsätzlich kann man sich an diesen Sachen orientieren, um das Wetter ein bisschen besser zu verstehen und auch selber kleine Vorhersagen eben zu treffen, nur anhand von Wolken.
Ich hätte jetzt noch eine ganz, also eine Frage, die ich, als ich das erstmal gehört habe, extrem spannend fand. Und zwar, wie viel wiegen denn dann Wolken? Weil das ist, finde ich, so eine Sache, das ist, das denkt man gar nicht.
Ja, das stimmt, das ist sehr interessant. Also grundsätzlich kann man ja mal sagen, eine Wolke ist jetzt kein festes Objekt, das man auf die Waage knallen kann. So nach dem Motto wirklich wiegen. Und kann auch sehr, sehr stark variieren und kann man natürlich auch sehr, sehr schwer bestimmen, weil natürlich du kannst bei der Wolke nicht genau sagen, du kannst so ungefähr sagen, in welcher Höhe sie ist. Du kannst sagen, okay, ungefähr wie dicht und wie feucht ist sie, so basierend auf den Luftwerten, die du hast. Du kannst auch so grob die Größe sagen, aber wie du vielleicht auch schon am Himmel beobachtet hast, eine Wolke variiert sehr schnell in der Größe und in der Form, wie
Ja,
gut
klar.
auseinandergezogen. Ist sehr schwer. Man muss sich auch überlegen, dass natürlich das sind keine Wassertröpfchen, die bei uns aus dem Wasser ankommen, sondern das sind wirklich Mikrometer, sage ich mal, Wassertröpfchen und kleine Eiskristalle, die eine sehr, sehr geringe Masse haben und selbst eine große Ansammlung von Wassertröpfchen, also dazu gibt es tatsächlich auch Forschung, in der Wolke machen auch nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Bruchteil des Gesamtgewichts, sage ich mal, aus in der Atmosphäre logischerweise. Also die sind allein schon dadurch muss man sich überlegen, dass das Ding halt schwebt und die Schwerkraft überwindet, heißt ja schon, dass das sehr, sehr leicht ist. Es ist aber tatsächlich so, dass die Menge an Wasser, wenn du die reine Wassermenge in einer durchschnittlichen Wolke und durchschnittlich ist da schon wieder schwierig, kann in Tonnen gemessen werden. Also es ist im Tonnenbereich. Wie viel genau, das hängt halt immer total von der Wolke ab, aber es sind jetzt keine 3, 4 Kilo, es sind Tonnen.
Das ist es.
Nur Wasser.
Das ist es, was ich hören wollte. Aber danke für die Ausführung, dass du es nochmal sehr klar gemacht hast. Es war sehr, sehr
Ja, weil
höchst
es ist.
informativ.
Ja, es ist sehr, ist sehr interessant. Also.
Absolut. Und du hast
So,
ja auch
man kann nicht einfach
jetzt,
sagen, ist 10 Tonnen schwer.
ja klar, die verschiedenen Wolkentypen, die du jetzt ja auch angesprochen hast, sind ja auch entsprechend alle unterschiedlich schwer, ne? Diese 10 Kilometer hohe Wolke ist vermutlich schwerer als eine kleine Kumulus.
Eine kleine Kumulus.
Ja.
Ja, so ist es.
Genau.
So.
So, ich freue mich sehr, dass du die Folge wieder übernommen hast. War sehr, sehr interessant, höchst informativ. Und wie gesagt, ne, die Antwort auf die letzte Folge war Benjamin Franklin. Wir können es nochmal auflösen für die Leute, die wirklich jetzt so loyal waren und bis zum Ende der Folge gehört haben. Wir haben gefragt, haben uns selber gefragt, wer denn der Typ war, der einen Drachen steigen lassen hat bei einem Gewitter, um zu testen, ob Blitze wirklich Strom sind oder Elektrizität. Und es war Benjamin Franklin, der einen Hanfgarn befeuchtet durch den Regen eben an einem Drachen steigen lassen hat und am Ende des Drachens eben oder am Ende des Hanfgarns hat er einen Schlüssel hängen haben, damit der eben vom Strom des oder von der Elektrizität des Blitzes dann aufgeladen wird. Und er selber hat allerdings den Hanfgarn nicht direkt angefasst, sondern hat den Hanfgarn mit einem kleinen normalen Garn von sich weghalten können und damit eben dafür gesorgt, dass während er unter seinem Regen Schutz stand, dass der Garn auch schön trocken blieb und hat es dann eben geschafft, nachzuweisen, zumindest angeblich, dass es eben ja, Strom ist. Das Ganze hat sich ereignet 1572,
Alter.
1752, der Zahlendreher ist wieder da. 1752 war das Ganze. So, und jetzt alle,
Jede
die loyal waren
Staffel
und
ein Zahlendreher.
ja, der klassische Zahlendreher, alle, die jetzt loyal genug waren und bis zum Ende durchgehört haben, das ist euer kleines Geschenk. Und bevor ich euch weiter belabe, vielen Dank für die Folge, Tim. Es war sehr spannend und von meiner Seite auf jeden Fall guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit und ciao, ciao.
Sehr gern geschehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.